20. Bedrohte Geschäftsmodelle. Angriff der Skeptiker. Industrielobbys versuchen, den Klimadiskurs zu ihren Gunsten zu wenden. Seine Berater drückten dem neuen US-Präsidenten George Bush Senior in seinem ersten Regierungsjahr 1989 einen Bericht in die Hand. Die Sonne sei es, die das Klima ändere und nicht die Treibhausgase, hieß es in der Studie. Sie stammte vom George C. Marshall Institute, GMI, das Spitzenforscher aufbieten konnte, die dem neuen Klimaalarm misstrauten. Industrieverbände finanzierten das GMI mit Hunderttausenden US-Dollar pro Jahr. Die Vorhersagen eines gefährlichen Klimawandels verstanden sie als Alarmsignal, allerdings für ihr Geschäftsmodell. Sie wollten verhindern, dass Erdöl, Kohle und Gas in Verruf geraten. Die Bush-Regierung vertraute auf GMI-Direktor William Nirenberg und machte ihn zum Berater des Präsidenten. Der Physiker gehörte zur älteren Klimaforschergeneration, die seit den 1960er Jahren mit dem konservativen Verteidigungsministerium verbunden war, nicht wie die jüngere, die der linken Umweltschutzbewegung nahestand. Dem GMI lagen keine robusten Belege für seine Sonnentheorie vor, die man dem Präsidenten angedient hatte. Am Anfang von Nachforschungen habe stets das gewünschte Ergebnis gestanden. Die Argumente seien nachträglich angepasst worden, schrieb der ehemalige Direktor des Instituts Matthew Crawford 2009 in der New York Times. 8 Jahre zuvor war er dort kurzzeitig beschäftigt gewesen, bevor er rasch wieder zurücktrat. Bush Senior hatte die Industrievertreter aufgeschreckt. Die USA fühlen sich dem IPCC stark verpflichtet, sagte der Präsident im Februar 1990 in seiner Eröffnungsrede in einer Sitzung des UN-Klimarats. Eine starke Wirtschaft erlaubt die Verpflichtung zum Umweltschutz, erklärte er den Anwesenden. Zusammen mit dem Chef der zuständigen Behörde, William Riley, deutete Bush progressive Klimapolitik an. Ein Problem ist, dass wir einen Umweltschützer haben, der die EPA leitet, soll der republikanische Haushaltsdirektor Richard Darman Ende der 1980er Jahre gesagt haben. Das größere Problem aber ist, dass wir einen Umweltschützer da drin haben, er zeigte auf das Weiße Haus. Bushs Außenminister James Baker hatte angekündigt, den Klimawandel auf G7-Konferenzen besprechen zu wollen. Industriemanager waren alarmiert. Im Jahr 1989 gründeten Mineralölkonzerne und Autohersteller die Global Climate Coalition, GCC, unter dem Slogan »Gute Wissenschaft muss Grundlage der Politik sein«. Die GCC setzte allein von 1994 bis 1996 mehr als 2 Millionen US-Dollar für ihre Kampagnen ein. Vergleichbare Organisationen brachten ähnliche Summen auf. Die Lobbyisten wussten um ihre Verwundbarkeit. Der Journalist Andrew Refkin enthüllte Dokumente der GCC aus dem Jahr 1995, die bestätigten, dass die Sonnentheorie und andere klimaskeptische Hypothesen von der GCC selbst als wenig glaubwürdig eingeschätzt wurden. In Übereinstimmung mit dem UN-Klimarat schrieb die Lobbyorganisation in internen Dossiers: Jene Theorien bieten keine überzeugenden Argumente dafür, warum die Temperaturen zu steigen scheinen. Dagegen sei der Klimawandel eine potenzielle Gefahr. Dennoch blieben GCC, GMI und andere Industrielobbyisten bei ihrer Methode, durch Betonung etwaiger Unklarheiten in Klimastudien Zweifel an den Erkenntnissen der Wissenschaft zu säen, in der Hoffnung, dadurch politische Maßnahmen gegen den Ausstoß von Treibhausgasen verhindern zu können. Ein öffentlich gewordener Brief aus dem Vorstand eines amerikanischen Betreibers von Kohlekraftwerken fasst die Strategie der Skeptiker-Lobby in klare Worte. Wir glauben, dass es nötig ist, Wissenschaftler zu unterstützen, die aufstehen wollen gegen die Alarmisten, schrieb Stanley Lewandowski von der Intermountain Rural Electric Association, die hohe Geldbeträge an skeptische Organisationen überwies. Der Journalist Fred Pierce enthüllte 1998 den Plan des American Petroleum Institute, ein Team unabhängiger Wissenschaftler zu rekrutieren, um die globale Erwärmung als zweifelhafte Angelegenheit darzustellen und dadurch zu verhindern, dass die USA 1997 das Kyoto-Protokoll unterzeichnen, womit sie auch Erfolg hatten. Als die Klimadebatte im Sommer 1988 in Gang kam, hatten wir das Gefühl, Stellung beziehen zu müssen, vermerkt das Kohleunternehmen Western Fuels in seinem Jahresbericht 1994. Es wurden Klimaforscher angesprochen, die der anscheinend allgemein anerkannten Möglichkeit einer Klimaveränderung weitgehend kritisch gegenüberstehen. So gewann man den skeptischen Meteorologen Pat Michaels als Autor für das von Western Fuels finanzierte Magazin World Climate Review. Die Lobbyarbeit zeigte Wirkung. 1994 schloss die US-Regierung unter Bush Senior das traditionsreiche Amt für Technologiefolgenabschätzung OTA, um den Einfluss der als zunehmend aufdringlich empfundenen Wissenschaftler zurückzudrängen. Vor allem Journalisten konservativer Medien in den USA sahen sich verpflichtet, skeptische Stimmen im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung zu publizieren. Manche tappten in die False-Balance-Falle trügerischer Ausgewogenheit. Zeitungsaufmacher, Bücher und Filme mit Außenseitertheorien fanden ihr Publikum, das entweder nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben wollte oder einfach neugierig war auf die vermeintliche Entlarvung der breiten Lehrmeinung. Die Presse bemüht sich zu Recht, wissenschaftliche Auseinandersetzungen aufzugreifen, erkannte Bolin. Aber die zunehmende Polarisierung spiegle nicht die Debatten der Wissenschaftler wider. Stephen Schneider schimpfte Ende Mai 1992 im Boston Globe: Es ist journalistisch unverantwortlich, beide Seiten darzustellen, als ob es hier um Ausgewogenheit ginge. Die Beweislage zur globalen Erwärmung sei so klar, dass man anfängt, ärgerlich zu werden über jene, die die Unsicherheiten übertreiben. Immer häufiger konfrontierten Journalisten und Politiker Bolin mit den Aufsätzen der Skeptikerverbände. So auch bei UN-Klimaverhandlungen 1996 in Genf. Geduldig wiederholte der Forscher seine Kritik. Die Einschätzungen der Gegenseite seien nicht derselben sorgfältigen Überprüfung unterzogen worden wie wissenschaftliche Studien. Anfang der 1990er Jahre hätte man allerdings auch viele Klimaforscher als Skeptiker bezeichnen können, wenngleich ohne ideologische Absicht. Eine Befragung des Marktforschungsinstituts Gallup von 400 Experten ergab 1991, dass die Mehrheit eine Erwärmung von mehr als 2 Grad in den folgenden 50 bis 100 Jahren für wenig wahrscheinlich hielt. Lediglich 22% der Befragten schrieben dem Szenario eine Chance von mehr als 70% zu. 66% glaubten, menschengemachter Klimawandel sei dabei, sich zu entfalten. Aber nur 41% sagten, es gebe ausreichend wissenschaftliche Belege für die These. Eine schweigende Mehrheit befremdete die Diskussion um ihr Fachgebiet. Damals war auf den unteren Ebenen des Wissenschaftsbetriebs der Großteil der Klimaforschung völlig unbeeindruckt vom öffentlichen Lärm über die drohende Klimakatastrophe, dokumentieren der Ethnologe Werner Kraus und der Klimaforscher Hans von Storch in ihrem Buch »Die Klimafalle«. Die Experten sollen abgewunken haben bei den neuesten Statements der Institutsleiter oder anderer prominenter Forscher angesichts der Eitelkeiten einiger weniger. Mit fortschreitendem Wissen über den Klimawandel passten die Skeptiker ihre Argumente an. Nicht zu haltende Positionen ließen sie hinter sich und bauten die Barrikaden etwas abseits der Front. Erst lautete ihre Maxime: Das Klima ändert sich nicht. Dann: Das Klima ändert sich, aber der Mensch ist nicht schuld. Und schließlich: Der Mensch ändert das Klima, aber es macht nichts. Reinhard Böhm, ein Vater der Klimaforschung in Österreich, traf auf einer Konferenz 2005 in Utrecht den bekannten Skeptiker Fred Singer. Beide freuten sich, jeweils mit einem gebürtigen Wiener ins Gespräch zu kommen. Singer zeigte Böhm das Buch, das er gerade im Antiquariat erworben hatte. »Sprechen Sie Wienerisch? Von Adaxel bis Zwutschkerl?« Der scharfsinnige Physiker Singer hatte in der Vergangenheit zu vielen wissenschaftlichen Fragen mit politischer Brisanz die Position des Zweiflers eingenommen. Zu saurem Regen, Passivrauchen, nuklearem Winter, radioaktivem Abfall und zur Ozonschicht. In der Klimadebatte schloss er sich bereits Anfang der 1990er Jahre der GCC an. Als Singer und Böhm bei ihrer Begegnung in Utrecht aufs Klima zu sprechen kamen, ereignete sich etwas, das typisch ist im Umgang mit Skeptikern. Singer war für die Behauptung bekannt, den Temperaturmessungen sei nicht zu trauen. Böhms Forschergruppe aber hatte nun mit Luftdruckdaten im Alpenraum auf elegante Weise die Erwärmung bestätigt, ganz ohne Thermometer. Der Grundgedanke ist einfach. Bei Erwärmung dehnen sich tiefer gelegene Luftschichten aus. In den Alpen wird dadurch Luft nach oben verdrängt. Auf den Gipfeln der Berge sollte folglich der Luftdruck tendenziell steigen, im Tal abnehmen. Böhms Team konnte Datenreihen bis zurück ins 19. Jahrhundert auswerten. Ihr Ergebnis bestätigte die Erwartung. Der Luftdruck auf den Gipfeln war gestiegen. Damit haben wir für den Raum Mitteleuropa nun einen von direkten Temperaturmessungen völlig unabhängigen Beweis dafür, dass die Erwärmung seit den 1880er Jahren real existiert, strahlte Böhm. Singer brauchte nur wenige Sekunden für einen Konter. Ob ihm das Ergebnis auch für andere Weltgegenden vorliege, fragte er listig, wohl wissend, dass es verlässliche Luftdruckdaten in unterschiedlichen Höhen am gleichen Ort kaum irgendwo gab. So verwandelte sich unser Argument in einen wenig spektakulären Punktsieg, erzählte Böhm später. Zwar gab es darüber hinaus zahlreiche hinreichend abgesicherte Befunde für die Realität der Erwärmung, ergänzte der Forscher, aber Singer interessierte sich dafür kaum. Er hatte vom Erfolg Böhms ablenken können. Damit war er zufrieden. Bis 1996 beschränkte sich der Erfolg der Skeptiker auf die USA. Ein Spiegelreporter fragte Ende 1995 in Boston den Bestsellerautor und Umweltjournalisten Ross Gelbspan, warum die deutsche Kohleindustrie die Skeptikerlobby finanziell unterstütze, obwohl deren Botschaften in Europa doch gar nicht ankommen. Weil sie ein unmittelbares Interesse hat am Ausgang der Debatte, antwortete Gelbspan. Der Interviewer hakte nach. Aber außerhalb der Vereinigten Staaten werde der Klimawandel doch gar nicht in Frage gestellt, behauptete er. Das war gerade im Begriff, sich zu ändern. Im März 1996 gab die neu gegründete Skeptikerlobby European Science and Environmental Forum, ESEF, gleichzeitig Pressekonferenzen in London und Genf. Zur gleichen Zeit gingen die UN-Verhandlungen in die entscheidende Phase. 1997 sollte in der japanischen Stadt Kyoto ein Weltklimavertrag zur Beschränkung der CO2-Emissionen geschlossen werden. Die Skeptikerlobby tourte 1996 und 1997 durch Europa und steckte mit ihren Stellungnahmen auch Journalisten an. Ist der Treibhauseffekt wirklich auf menschlichen Einfluss zurückzuführen? Zweifel sind angebracht, titelte etwa die Zeit im Juli 1997. Die Medien kommentieren die Lage so, als wären sie nicht an der Dramatisierung beteiligt gewesen, bemerkte Soziologe Peter Weingart. Verspätet hatten Journalisten Klimaforscher auf die Unsicherheiten ihrer Ergebnisse angesprochen. Nun schlugen sie um ins andere Extrem. Vor der nächsten UN-Klimakonferenz in Kyoto ist den Meteorologen die Katastrophe abhanden gekommen, spottete die Zeit. Der Weltuntergang fällt aus, verkündete der Spiegel im Dezember 1997. Manche meiner Kollegen haben sich in der Vergangenheit zu weit aus dem Fenster gehängt, zitierte das Magazin den Klimaforscher Christian Schönwiese. Jetzt kippt die Stimmung. Die Leute trauen unseren Vorhersagen nicht mehr. Auch das Schmelzen der Antarktis stand auf einmal in Frage. Die Erwärmung führe dazu, dass mehr Wasser verdunstet, von dem ein Teil dann in der Antarktis als zusätzlicher Schnee vom Himmel fällt. Dadurch wachse der südpolare Eispanzer, statt aufzutauen, hieß es nun. Leider steht der Quatsch von den schmelzenden Polkappen sogar schon in Schulbüchern, klagte Schönwiese. Klimaskepsis in Europa sollte nur eine kurze Episode Ende der 1990er Jahre sein. Ihre deutschen Vertreter waren bald wieder marginalisiert, konstatiert der Soziologe Hans-Peter Peters vom Forschungszentrum Jülich, der die Klimaberichterstattung hierzulande analysiert hat. Skeptische Medienkommunikation blieb marginal, bestätigt sein Kollege Weingart. Die Vermittlungsstrategie führender Klimaforscher wie Steven Schneider und James Hansen lässt sich dagegen als Erfolg deuten. Das propagierte Klimaproblem wurde von den Medien ernst genommen, resümiert Peters. Er bilanzierte 2005 sogar eine starke Koorientierung von Wissenschaft und Journalismus bei der Berichterstattung über den Klimawandel.